Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus.
Hallo, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Martin Gommel und wir sprechen über Depressionen.
Hallo Martin.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Gerne.
Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Martin Gommel. Ich bin Reporter für psychische Gesundheit und schreibe über Depressionen, über Mobbing, über alles, was so mit diesen Themen zu tun hat. Viel aus meiner Sicht, viel auch nicht, wenn ich recherchieren muss. Aber das ist mein Job und das mache ich gerne, ja.
Und du hast auch eine Erzieherausbildung, hattest du mir erzählt im Vorgespräch.
Ja, genau. Vor 20 Jahren. Das ist schon lange her.
Ja, aber hast du einige Erfahrungen mit Kindern dann gemacht. Ja. Und wie Kinder aufwachsen, ist auch Teil meines Podcasts, wie Kinder durch den Wandel der Familie kommen. Und insofern kannst du auch aus der Sicht dann bestimmt was dazu sagen.
Ja.
Ich habe dich heute eingeladen, weil ich im Krautreporter gelesen habe und zwar einiges und auch dein Buch zum Teil gelesen habe. Und du sprichst da über psychische Gesundheit und beeindruckend offen, also wirklich beeindruckend offen auch über deine eigenen Erfahrungen. Und das ist ja eine Entscheidung, die Risiken mit sich bringt, könnte ich mir vorstellen, wenn man in die Öffentlichkeit tritt mit persönlichen Dingen, sehr persönlichen Dingen. Was waren denn deine vorrangigen Beweggründe, deine eigene Depression öffentlich zu machen?
Wut. Ganz einfach. Ich war wütend. Ich hatte online gesehen, wie Menschen, die betroffen sind oder waren von Depressionen, sich wahrgenommen fühlen in der Gesellschaft. Welche Sprüche sie sich haben anhören müssen. Und ich bin so ein bisschen Leidensgenosse. Ich bin eigentlich seit meiner Kindheit mit dieser Krankheit, mit Depressionen, ja, weiß nicht, wie ich das nennen soll. Beschenkt ist das falsche Wort, aber das begleitet mich seit meiner Kindheit und war 5-mal in der Psychiatrie, habe sehr viel Therapieerfahrung und als ich diese Sachen gelesen habe und auch so ein bisschen nachgedacht habe über meine Geschichte, wie es mir manchmal ging, da dachte ich, ich mache das jetzt, ich schreibe da jetzt drüber. Und zu der Zeit war ich bei Krautreporter Fotoredakteur und habe dann langsam immer mal wieder Themen eingebracht und gesagt, könnte ich da nicht mal einen Text drüber schreiben? So. Und meine KollegInnen haben gesagt, ja, mach doch mal. So. Und dann habe ich einen Text geschrieben, dann habe ich noch einen Text geschrieben. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich werde jetzt Reporter für psychische Gesundheit und probiere das mal aus. Wir haben das bei Krautreporter erst als Experiment gestartet, um zu gucken, klappt es auch? Mit mir als Journalist, das ist einfach was anderes als Fotoredakteur. Und ich glaube, das Experiment ist geglückt. Ja, genau.
Du schreibst unglaublich gut. Das ist so intensiv. Wirklich alle, die uns zuhören, bitte lesen, was ihr finden könnt, was sie finden können. Mich hat es unglaublich beeindruckt. Man kann sich in dich reinversetzen. Und das ist so wichtig, glaube ich, für viele, die sich alleine fühlen und auch alleine sind. Krankheit macht sowieso einsam und ich denke, psychische Krankheit nochmal auf eine ganz andere Weise.
Ja.
Du hattest eben schon angesprochen, dass du seit deiner Kindheit Depressionen hast oder psychische Themen. Wie hat sich das dann im Laufe der Jahre entwickelt? Du bist ja jetzt erwachsen.
Mhm.
40 rum, schätze ich mal.
43.
43? Puh. Es geht ja, wie ich vorher auch schon sagte, bei mir oft um Wandel auch. Das Leben heißt ja viele Veränderungen, die auf einen zukommen. Wie hast du denn so deine Depression und die Veränderung deiner Depression oder Depressionen, ich weiß gar nicht, ob man da Mehrzahl sagt, weil es wahrscheinlich unterschiedliche Aspekte sind, im Laufe der Jahre erlebt?
Na, als Kind war das ein Gefühl von, mit mir stimmt was nicht. Ich gehöre hier nicht hin. Das hat was damit zu tun mit der Situation in der Schule. Bin jahrelang gemobbt worden. Und vielen anderen Dingen dazu beigetragen haben, dass ich irgendwann gedacht habe, das Leben und ich, das passt nicht. Oder ich passe nicht zum Leben. Und über die Jahre, ich wusste ja als Kind gar nicht, was das ist. Und ich dachte auch oft als Kind, ich will nicht mehr. Wenn ich so behandelt werde jeden Tag, was soll das? Und ich dachte auch, das hat mit mir zu tun, ganz oft. Und ich war auch suizidal als Kind. Das ist hart, aber das war meine Situation. Und ich wusste damals nicht, was das ist, was ich habe. Und irgendwann im Erwachsenenalter ja, so 2010 zum ersten Mal, musste ich in die Psychiatrie, weil es mir richtig schlecht ging. Und da hat die Ärztin das mal laut ausgesprochen, hat gesagt, Herr Gommel, Sie haben eine schwere depressive Episode. Und ich war erstmal froh, um das zu hören. Ich wusste, was es ist, aber ich wusste nicht, dass ich das habe. Und war 4 Wochen in der Psychiatrie und das war für mich eine gute Erfahrung, zu wissen, okay, du bist krank. Das ist was anderes als zu denken, das hat was mit mir zu tun. Oder ich bin schwach oder irgendwie passe ich nicht ins Leben rein. Das mal zu hören, weil ich dann wusste, okay, mit einer Diagnose kann man wohin gehen und dann helfen mir Menschen. Ja. Und letzten Endes habe ich jetzt über die letzten Jahre nur mehr verstanden, was das bedeutet, Depression. Weil die Depression gibt es ja nicht. Es ist eine ziemlich komplexe Krankheit, die bei allen Menschen unterschiedlich ausfällt. Und ich habe einfach besser begriffen, was das denn bedeutet, was es für mich bedeutet, wie sich das anfühlt, wie sich das bei mir im Vergleich zu anderen anfühlt. Und habe angefangen, darüber zu schreiben. Und mit dem Schreiben kommt ja auch ein Verstehen dazu, ne? Wenn man die Dinge mal auf den Punkt bringt. Das eine ist zu sagen, ich kann jetzt nicht. Das andere ist, dass hinterher, wenn die Depression abgeklungen ist, das mal aufzuschreiben. Was ist denn das eigentlich, nicht können? Woher kommt denn das? Wie fühlt sich das denn an? Was sind die Auslöser? Und dieses Schreiben hat einen therapeutischen Effekt bei mir. Mhm. Ja, keinen heilenden, ich glaube, den gibt es auch nicht, aber das hilft. Es hilft, die Dinge einzuordnen. Und ich glaube, das ist ja das Schlimme, wenn man krank ist, dass man es nicht einordnen kann, dass man nicht weiß, was mache ich jetzt damit? So.
Ja. Und das war ja eine lange Strecke ohne Diagnose dann. Also auch gerade als Kind, als Jugendlicher, Teenager ist das sowieso schon eine anspruchsvolle Zeit. Und wenn man dann noch merkt, irgendwas stimmt nicht, aber ich kann es nicht einordnen, war unglaublich. Und umso wichtiger, dass du drüber schreibst, weil es eben auch andere lesen. Und du schreibst ja nicht nur drüber, sondern du hast ja auch eine richtige Community aufgebaut. Du hast einen Newsletter, den ich auch sehr empfehlen kann, und machst Umfragen. Ja. Das heißt, du kannst nicht nur über dich schreiben und über dein Erleben, was ja schon unglaublich wichtig und für alle ist, sondern auch über andere. Und deswegen wollte ich auch mit dir sprechen, auch über dein Erleben hinaus. Wie gesagt, geht es ja bei mir um Familie und wie die sich verändert, zum Beispiel durch Trennung, aber auch durch Tod oder Erkrankung eines Familienmitglieds. Und vielleicht können wir einsteigen mit der Trennung, weil das doch so das Hauptthema bei mir im Podcast ist, Trennung und wie die Familie erhalten, wie die erhalten bleiben kann. Was sind denn so deine Erfahrungen aus der Community? Was verändert bei Menschen eine neue Beziehung, bei Menschen mit Depressionen, aber auch eine Trennung?
Interessant ist, dass dieses Thema oft in der Psychiatrie, in der Gruppentherapie vorkommt. Da sprechen wir ganz oft drüber, was eine Beziehung oder eine Trennung auslösen kann. Und das kann sehr viel sein. Also Menschen mit Depressionen kann eine neue Beziehung total überfordern, weil das natürlich mit Gefühlen konfrontiert, die man vielleicht vorher nicht hat. Vielleicht auch mit der Intensität an Gefühlen konfrontiert, die man vorher auch nicht hat. Und dann geht das ganze Ding los. Da kommen da ganz viele Fragen, die auch mit der Krankheit zu tun haben, nämlich, was ist denn, wenn die andere Person rausfindet, dass ich krank bin? Wie geht die denn damit um? Das kann ganz viele Ängste auslösen, die ich auch von mir kenne, die auch berechtigt sind, ja, weil sich Menschen auch trennen von Leuten, die depressiv sind. Das gibt's einfach. Natürlich auch die Frage, wie sage ich das denn? Sage ich das überhaupt? Und vor allem, ab wann sage ich das? Und wie moderiere ich so ein Gespräch, dass ich es selber irgendwie anfühlen muss? Man will es ja irgendwie in die eigene Hand nehmen. Es ist immer unglücklich, wenn das so im Notfall dann klar wird, ach, okay, das ist deine Krankheit. Und das ist gar nicht so einfach. Eine Trennung kann Ähnliches hervorrufen. Das ist ganz klar. Wer bin ich denn jetzt? Weil mit einer Krankheit in einer Beziehung zu sein, bedeutet auch, die andere Person kennt die Gründe, warum ich bin, so wie ich bin, ein bisschen besser, wenn man eine Diagnose hat. In Kliniken gibt es oft Angebote für Paare, wenn man gemeinsam über die Krankheit reden will. Da wird dann ganz viel Verständigung begleitet von den ÄrztInnen. Und das sorgt natürlich für eine Form des sich verstanden Fühlens. Nicht immer, es kann auch richtig blöd werden. Aber das geht dann halt weg. Eine wichtige Person, die dann auf einmal nicht mehr da ist, das kann schon heftig sein. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen wieder neu depressiv werden dann, weil es sie einfach in ein Loch wirft und das kann vorkommen. Was aber auch vorkommen kann, wie bei mir, ist Erleichterung. Ja, also das Gefühl von, okay, jetzt muss ich mich nach mir niemand mehr richten und ich baue mir mein Leben jetzt neu auf. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber wenn ich mich trenne, ist es für mich immer ein, jetzt kann ich wieder atmen, auch wenn die Person sich von mir trennt. Also, das ist trotzdem bei mir so, das hat auch was damit zu tun, wie ich Beziehungen erlebe, das ist meistens ziemlich krass. Genau, und das in beide Richtungen, ne? Also ein Anfang und ein Ende kann sehr viel aufwühlen und das ist gar nicht so unterschiedlich zu Menschen, die nicht krank sind, aber mit der Erkrankung kommt halt eine eigene Dynamik da rein, ja.
Ja, eine Vehemenz kommt da, glaube ich, noch dazu.
Ja.
Und du schreibst ja auch in deinem Artikel, den wir in die Shownotes packen, der ist, glaube ich, hinter einer Bezahlschranke, aber das macht nichts, da kann man, das ist gut angelegtes Geld, dass Liebe für dich lebensgefährlich ist. Und so habe ich auch angefangen, mal drüber nachzudenken, dass der Anfang auch einer neuen Liebe auch bedrohlich sein kann. Das Ende ist irgendwie, denkt man, ja klar, da ist man sowieso und wenn man dann noch und so. Aber der Anfang, das fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Und brachte mich dann auch zu der Frage, wie ist es denn so aus deiner Community als Erfahrungswert, wenn Kinder dazukommen? Das ist auch ein Anfang und verbunden auch mit einer Verantwortung.
Mhm. Na, für die Person, die krank ist, ist das natürlich, es kommt auf die Person an, es kommt auch auf die Kinder an, es kommt auf die Dynamik an, in die man in so eine Beziehung reinkommt. Mhm. Funktioniert das gut? Ist die Person überfordert? Oder habe ich das Gefühl, ich stehe im Weg, stehe den Kindern im Weg, ich nehme viel Raum ein. Gerade wenn man krank ist, kann das schon sein, dass man Raum einnimmt. Eine Erkrankung nimmt Raum ein. Das kann ein schlechtes Gewissen hervorrufen, wenn man denkt, eigentlich bräuchten die Kinder jetzt den Elternteil und jetzt bin ich so präsent. Ne? Menschen mit Depressionen haben sowieso oft ein schlechtes Gewissen, was Teil der Erkrankung ist. Da kann viel passieren in dieser Zeit. Und Kinder sind einfach weitere Personen in diesem Beziehungsding. Und die haben ein Recht auf Aufmerksamkeit, genauso wie die Person, die krank ist. Und deswegen, das kann schnell kompliziert werden, das kann auch gut werden, will ich gar nicht sagen. Aber mit einer Erkrankung kommt halt auch eine gewisse, ich sag's jetzt mal, provokant, Schwere. Und Kinder sind halt nicht schwer meistens. Mhm. Kinder sind oft, nicht immer, will das gar nicht, das ist ein kitschiges Bild, dass Kinder immer gut drauf sind, aber wenn da eine Person reinkommt, die eine Schwere mitbringt, dann verändert das etwas in dem ganzen Ding. Ja.
Und wie ist das bei eigenen Kindern, also bei der Geburt von eigenen Kindern, wenn man dir auch gerade als Vater, als Mutter, ist nochmal anders, denke ich, aber auch, da kommt jetzt eine neue Verantwortung auf mich zu. Da ist ein Mensch, der ist davon abhängig, dass ich präsent und funktionsfähig bin, sage ich jetzt mal. Was gehen Menschen mit Depressionen da durch den Kopf, wenn sie eigene Kinder bekommen?
Das kommt darauf an, ob man die Diagnose kennt oder nicht. Wenn man die Diagnose kennt, ist man ein bisschen vorgewarnt. Dann weiß man schon ein bisschen, wie man reagieren könnte. Wenn man die Diagnose nicht hat, dann ist es so ein bisschen würfeln, weil man einfach nicht weiß, was passiert. Kinder zu bekommen kann als betroffene Person auf jeden Fall eine Menge Selbstzweifel triggern in Form von, schaffe ich das mit meiner Erkrankung? Wie soll ich meinen Kindern das erklären, wenn sie alt genug sind? Oder werden sie es einfach erfahren?
Ja. Oh ja, da reden wir später auch noch ausführlicher drüber in der zweiten Folge, weil das ist was ich ganz, ganz wichtig finde. Und da hast du bestimmt tolle Hinweise für die, die uns zuhören. Also es hängt davon ab, von ganz vielen Faktoren. Da kann man nicht sagen, bei vielen ist es so oder so. Dafür ist es zu komplex, das Thema. Ich habe andere Folgen mit Menschen aufgenommen, Frauen in dem Fall, deren Ehemann in beiden Fällen schwer krank wurde mit Krebs und gestorben ist. Und eine ganze Folge geht nur darüber, was die Erkrankung an sich mit der Familie gemacht hat. Also noch gar nicht der Tod. Und da war auch nicht sofort klar, dass er sterben wird. Es war nicht sehr aussichtsreich, aber es war nicht klar. Und ich würde gern von dir wissen, auch deinen Erfahrungswerten von anderen, mit denen du sprichst und aus deinen Umfragen auch, was macht es mit einer Familie, wenn ein Elternteil, also Familie, sagen wir es mal Mama, Papa, Kinder, Einfachheit halber, natürlich gibt es auch viele andere Familien, wenn ein Elternteil zum Beispiel, der Vater, psychisch krank wird oder ist, insbesondere mit einer Depression, wie verändert das das Familiengefüge?
Naja, oft ist es ja nicht so, dass eine Person schlagartig krank wird, sondern ist auch sehr oft schon Teil von dem Ganzen. Das ist jetzt keine Neuigkeit. Die Neuigkeit ist oft die Diagnose. Es gibt natürlich Unterschiede. Manche Menschen werden schnell krank, aber oft ist es schon ein Teil der Persönlichkeit.
Angelegt,
das heißt,
so.
Genau, die Kinder, die Familie bekommt das mit. Und dann, wenn die Diagnose da ist, hat man einen ersten Erklärungsansatz. Ach so. Und das kann für die Person selber, die betroffen ist, eine große Entlastung sein, weil man weiß, ich bin ja vielleicht gar nicht schuld an dem, wie ich bin. Für den Rest, für die Kinder, für die Partner, für die Menschen drumherum, ist es eine Möglichkeit, es zu begreifen, sich auch erklären zu lassen, sich mal ein Buch zu kaufen, zu sagen, jetzt gucke ich mir mal an, was eine Depression eigentlich ist. Das ist immer besser, wenn man diese Erklärung hat, als wenn man so ein bisschen die ganze Zeit sich überlegt, woran liegt das. Ganz oft haben PartnerInnen auch ein schlechtes Gewissen, die Erkrankung mit ausgelöst zu haben, zum Beispiel das Gefühl, verantwortlich zu sein für die andere Person. Das ist eine krasse Belastung, ne? Also wenn jemand erkrankt, dann kann die Person bestimmte Dinge nicht mehr tun, die sie vielleicht vorher tun konnte. Und wer macht die dann?
Ja. Das meine ich zum Beispiel auch einfach so im Alltag, weil du hattest gesagt, dass du öfters mal in der Klinik warst und ich nehme an, das geht anderen auch so, was ja dann auch gut und wichtig ist und gleichzeitig fällt man dann eben auch als Vater oder als Elternteil eben aus.
Ja.
Und wie kann man das gut besprechen, sodass es nicht zu Lasten der anderen Person gibt? Ich erlebe gerade auch bei Krankheiten, das kam auch in den anderen Folgen deutlich raus, ist ja auch ein Tabuthema oder ist ja auch ein verbotener Gedanke zu sagen, boah, jetzt der Nerv, der ist krank und ich habe hier alles am Hals. Das macht man ja nicht.
Ja.
Aber faktisch ist es eben so, dass die andere Person mehr leisten muss. Wie kann man das denn gut besprechen?
Oh, ich glaube, das ist auf jeden Fall, das wird kein einfaches Gespräch.
Ja.
Dafür muss man sich einfach vorbereiten, das muss man wissen. Als betroffene Person kann man, wenn man zum Beispiel in der Klinik ist, das in der Psychotherapie ansprechen und sagen, ich möchte gerne mit meinem Partner, Partnerin darüber sprechen, wie mache ich das am besten? Und manchmal gibt es auch ein Angebot von Seiten der Klinik, die sagt, bringen Sie doch meine Partnerin mit oder wenn sie besucht, dann bleiben wir hier, dann machen wir einen Termin aus und dann sprechen wir darüber.
Ach so, moderiertes Gespräch.
Und dann wird es moderiert. Das erleichtert natürlich für alle. Ja, weil die Person, die krank ist, so ein bisschen in so einer Defensivrolle ist. So, ich bin krank, ich bin nicht da, ich funktioniere nicht. Die andere Person kann zum Beispiel sagen, ja, wann kommst du denn wieder? Bist du denn schon wieder gesund? Und wie schaffe ich das zu Hause? Und die Person dazwischen ist der Therapeut, die Therapeutin, die dann kommunizieren helfen kann. Und auch Lösungen vielleicht erstreben kann. Das ist keine Paartherapie, natürlich nicht, aber das hilft natürlich erstmal, das so anzusprechen.
Genau. Na, da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, den du vorher erwähnt hattest, wenn man jemanden neu kennenlernt, dass man einen guten Zeitpunkt erwischt, über die Erkrankung zu sprechen, wenn man sie kennt, wenn man die Diagnose hat und sich dessen bewusst ist, weil dann ist es ja Teil vom Deal. Also ich bin ja Juristin, für mich ist so eine Beziehung auch eine Art Vertrag.
Ja.
Und das dann gesehen wie gekauft und wie hast du das gekauft wie gesehen?
Ja.
Also dass man dann von Anfang an vielleicht auch so eine Art Notfallkoffer oder was gibt's denn da so an Hilfestellungen?
Also bei mir ist es so, bei mir persönlich, mich kann man googeln. Man wird ziemlich schnell rausfinden.
Dich kann man googeln, das stimmt.
Genau. Ja, das ist für mich manchmal auch ein bisschen schwierig, weil ich weiß natürlich, die Person weiß fast alles über mich, bevor ich überhaupt den ersten Satz gesagt habe.
Kann auch ein Nachteil sein, aber auch ein Riesenvorteil.
Kann auch ein Vorteil sein, weil ich natürlich für Klarheit sorge, die ich habe. Für die ich manchmal gar nicht erst sorgen muss. Aber es ist trotzdem gut, darüber zu reden. Und die meisten Menschen haben diesen Nachteil nicht, den ich habe. Die meisten Menschen fangen einfach bei Null an.
Ja.
Und ich glaube, was du gut ansprichst, du hast ja schon ein Stichwort gegeben, ist das Wort Notfallkoffer. Das heißt, wenn ich krank bin, reagiere ich so. Oder Frühanzeichen bei mir sehen so und so aus. Wenn ich das mache, wenn ich, zum Beispiel in meinem Fall ist es so, wenn ich viel weine und übermäßig viel weine, also es nicht mehr angemessen ist, dann könnte ich krank werden. Ja?
Also Früherkennung.
Genau. Mhm. Das ist letzten Endes, ganz ehrlich sagen, wenn es bei mir losgeht, dann geht es ungefähr so los. Dann hat die andere Person nämlich nicht das Gefühl, woher soll ich das dann wissen, sondern jetzt weißt du zumindest das, was ich weiß. Und ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist es offen ansprechen. Teil, warum ich überhaupt angefangen habe zu schreiben, ist, dass ich keine Lust mehr hatte, da rumzutänzeln drumherum und zu gucken, dass ich es jedem recht mache. Und das ist natürlich für manche Menschen eine Überraschung. Ne? Ich sage, pass auf, ich habe eine Erkrankung und die taucht immer wieder auf. Ich weiß nicht wann, es kann sein, dass es morgen losgeht. Das ist bei mir der Deal. Und ich glaube, je klarer man das sagt, umso besser ist es dann auch für die andere Person, weil sie ganz genau weiß, wo sie dran ist. Und das muss man natürlich auch moderieren. Ich glaube, das Beste ist, wenn man einer anderen Person sagt, pass auf, das, was ich dir jetzt sagen würde, könnte dir nicht gefallen, damit sich der Person ein bisschen vorbereiten kann. Sonst trifft es einen ja einfach wieder Schlag. Und dann kann man sagen, so viel, wie man sagen will, und dann ist es letzten Endes auch an der anderen Person. Das ist nicht nur mein Job, das zu klären, sondern die andere Person spielt eine ganz wichtige Rolle. Und daran kann man auch schon sehen, wie das ganze Ding laufen könnte. Wenn die andere Person es vermeidet, wenn die andere Person ständig das Thema wechselt, wenn die Person sagt, ach, hör mal auf damit, würde ich sagen, das könnte schwierig werden.
Denken nicht manche auch, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber denken nicht manche auch, das kommt ja jetzt nicht mehr, weil jetzt hast du ja mich.
Ja.
Und ich mache dich glücklich.
Ja, genau. Das ist Quatsch.
Ja, ja, aber schöne Idee, aber Quatsch.
Das ist eine schöne romantische Idee, an die ich nicht glaube.
Ja. Ja, und auch, können wir offen drüber reden, weil das, der eine Artikel, den wir eben verlinken, da schreibst du ja auch, dass es offensichtlich nicht so funktioniert, dass es dann, sondern dass es gerade die Intensität einer Beziehung ja auch das Gegenteil auslösen kann, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ja, und die Person, die sagt, jetzt hast du ja mich, das heißt aber auch, das ist ja auch, wie soll ich denn das sagen? Das ist ja schon eine Ankündigung. Also ich trage dich oder wie? Ja. Weil das Ding ist ja, als psychisch Erkranker habe ich die Verantwortung für meine Erkrankung.
Ja.
Immer. Ich habe auch die Verantwortung für mein Verhalten. Ich habe zu jeder Zeit die Verantwortung für das, was ich sage. Und das kann mir niemand nehmen. Und die Krankheit sowieso nicht. Und das klappt so nicht, auch wenn sich das in dem Moment vielleicht gut anfühlt. Aber das geht nicht. Das ist keine gute Rechnung.
Ich glaube, dass dann ist auch noch kein Verständnis für Depressionen da, wenn man das hofft. Die Hoffnung verstehe ich finde die auch irgendwie süß, aber wenn man, ich weiß noch, als der Torwart gestorben ist, da kam zum ersten Mal Depression, Ehmkirch ist der, glaube ich, ne, in die Öffentlichkeit, so richtig habe ich es mitbekommen. Und dann hat damals seine Frau gesagt und Witwe hat dann gesagt, ich dachte, die Liebe könnte ihn retten oder irgendwie sowas in der Art. Und dann, wenn man, ich hatte damals schon privat von Depressionen gehört und dachte, nee, eben, das ist leider nicht so. Das muss Menschen, die mit Menschen mit Depressionen zusammenkommen, klar sein auch. Dass sie das nicht, das ist ja auch ein Entlastungsgedanke drin, finde ich. Ja. Also sagen, ich kann dich nicht retten, aber ich muss dich auch nicht retten.
Nein.
Bevor wir zum Abschluss kommen, in der nächsten Folge reden wir mehr über die Kinder, die in so Familien sind oder generell über Kinder von Menschen mit Depressionen. Aber zum Abschluss, vielleicht hast du ein paar Ideen, wo Menschen, die uns zuhören und denken, ja, mein Partner, meine Partnerin, vielleicht ist da was mit Depressionen oder wissen, die Person hat Depressionen, wo die sich Hilfe und Beratung holen können?
Ja, also für Angehörige gibt es Angehörigengruppen, zum Beispiel Selbsthilfegruppen. Hm. Die treffen sich, sind meistens gut moderiert und ganz oft ist das Thema Depression da, weil Depression eine verbreitete Krankheit ist. Das ist immer eine gute Idee. Es ist auch eine gute Idee, sich einzulesen, sich Bücher zu kaufen. Es gibt wahnsinnig viele Bücher über Depressionen, zu viele, als dass ich hier was empfehlen könnte. Es ist auf jeden Fall gut, mit FreundInnen darüber zu sprechen, zu gucken, dass man sich selber nicht vergisst. Und wenn es zu heftig wird, selber eine Psychotherapie anzufangen. Weil das ist ein belastendes Ding. Und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Und ich glaube, das ist gut, wenn man sich ein bisschen vorbereitet und schaut, wenn das anfängt, an mir sehr zu ziehen. Und ich habe gerade alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Psychotherapie. Ja, aber das ist eine gute Idee.
Ja. Martin, erstmal vielen Dank soweit. Wir reden ja noch einmal in einer weiteren Folge dann auch mehr über Kinder und wie die damit umgehen und wie man denen Depressionen erklären kann. Erstmal danke für heute.
Gerne.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.